Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zum Vital Gesundheits Podcast. Wir sprechen für Sie mit Experten aus allen Fachrichtungen über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung, Bewegung und natürlich auch Entspannung. Kurzum, alles, was wir brauchen, um uns im Leben wohler zu fühlen. Herzlich willkommen zum Vital Experten Talk und es ist der erste Podcast im neuen Jahr. Deswegen darf man jetzt noch an dieser Stelle ein frohes neues Jahr wünschen. Allerseits und natürlich auch unsere Expertin der heutigen Folge, das ist Dr. Kerstin Kempf, Biologin und Stoffwechselexpertin. Und man kann sich wahrscheinlich denken, warum wir dieses Thema gewählt haben jetzt für Anfang des Jahres. Also nochmal alles Gute fürs neue Jahr, Frau Dr. Kempf, und herzlich willkommen.
Ja, schön, dass ich hier sein kann.
Wir freuen uns auch und wollen heute natürlich, es gibt einfach nach wie vor bei vielen Menschen den Wunsch, im neuen Jahr natürlich auch was für den Stoffwechsel zu tun, im übertragenen Sinne jetzt sozusagen oder im ganzheitlichen Sinne, weil es dann natürlich vielen auch um die Gewichtsreduktion geht. Ne? Aber Stoffwechsel ist ja noch viel mehr als Gewichtsreduktion und deswegen wollen wir heute darüber sprechen. Und ich stelle immer ganz gerne zum Anfang die Frage, was genau ist unser Stoffwechsel? Weil für viele ist das einfach immer noch sehr abstrakt.
Also Stoffwechsel, in wissenschaftlicher Sprache Metabolismus genannt, umfasst im Prinzip jede biochemische Umwandlung von Stoffen im Körper von allen Lebewesen. Das heißt, Stoffwechselprozesse sind die Grundlage von allen lebenswichtigen Körperfunktionen.
Aber trotzdem glaube ich, dass man sich das immer noch so sehr schwer vorstellen kann. Wenn man da jetzt so ein Bild geben wollte, wie sowas aussieht, könnten Sie das?
Ein anderes Bild ist natürlich die Nahrungsaufnahme.
Genau.
Wir führen uns Nährstoffe zu, die gehen durch den Körper hindurch.
Wir können das ja mal so Schritt für Schritt. Also wenn wir jetzt so einen Bissen runterschlucken, dann kommt der ja durch die Speiseröhre runter. Also es ist ja im Grunde ist es ja wie ein langer Schlauch von oben nach unten, kann man sagen. Dann wird der ja erstmal mit dem Speichel versetzt und dann runtergeschluckt, kommt in den Magen. So. Das heißt, weil ich glaube, für viele ist es wichtig, mal zu verstehen, wie dann die Nährstoffe in die Zellen kommen und wie sie dort dann eben auch wieder sozusagen die Abfallstoffe rausgeschleust werden.
Also unsere Nahrung ganz allgemein besteht ja aus verschiedenen Nährstoffklassen. Das sind die Fette, das sind die Proteine und die Kohlenhydrate. Und wenn ich mir jetzt die Kohlenhydrate anschaue, dann beginnt die Verdauung der Kohlenhydrate bereits im Mund. Im Speichel gibt es Enzyme, die Amylasen, die spalten lange Kohlenhydratketten schon in einzelne oder in kurze Zuckerstücke. Diese werden sie, wie eben dargestellt, wenn sie die runterschlucken, kommen die im Magen an. Dort werden sie dann noch weiter verdaut durch weitere Enzyme und kommen dann durch den Darm. Im Darm wird dann das einzelne Zuckerbaustein durch die Darmzellen ins Blut aufgenommen und dort findet dann der eigentliche Stoffwechsel statt. Wenn man jetzt von einem Glukosemolekül, also von einem Zuckermolekül ausgeht, das wird in der Zelle genutzt, um Energie zu gewinnen. Und alles, was unverdaulich ist, wird eben dann wieder ausgeschieden.
Genau.
Aber man darf das nicht verwechseln. Verdauung und Stoffwechsel, das eine ist in der Zelle und Verdauung ist der große Vorgang vom Mund bis zum Po.
Vom Mund bis zum Po, genau. Und letztendlich, dass es über die Blutbahn in jede Zelle transportiert wird und auch abtransportiert wird. Das ist ja das, was wichtig ist zu wissen. Weil ich glaube wirklich, dass viele immer denken, so, die hören immer, ja, man muss seinen Stoffwechsel auf Trab bringen und das pusht den Stoffwechsel. Aber um das zu verstehen, muss man ja erstmal wissen, was ist der Stoffwechsel überhaupt, ne? Und jetzt ist es ja so, dass viele Menschen ein bisschen ein Problem haben mit dem Stoffwechsel heutzutage. Weil wir natürlich nicht mehr so leben, wie ursprünglich mal vorgesehen war. Ne? Also viel Bewegung, natürliche Lebensmittel. Wo sehen Sie da das Hauptproblem?
Wie Sie es schon angesprochen haben, unser Körper und unsere Genetik, die stammt quasi noch aus der Steinzeit, aber unsere Lebensumstände haben sich kolossal verändert. Früher war die Nahrung einfach viel schwerer zu bekommen und man muss eigentlich sagen, auch von höherer Qualität. Heutzutage, das, was man so als Fastfood oder To-Go kaufen kann, ist eigentlich für unseren Körper nicht sehr dienlich. Das größte Problem sehe ich eigentlich an dem großen Kohlenhydratgehalt und die ständige Verfügbarkeit von sehr energiedichten Produkten. Dafür ist unser Körper eigentlich nicht ausgelegt. Der ist schon auch auf Fastenzeiten oder Zeiten, wo die Nahrung knapp ist, programmiert.
Genau, weil man eben manchmal was zu essen bekommen hat früher und manchmal nicht und darauf ist der Körper noch programmiert. Manchmal denke ich darüber nach, warum er sich nicht schon längst angepasst hat eigentlich, weil es ist ja so in der Biologie, dass sich eigentlich Lebewesen auch an die Umstände, an die Lebensumstände anpassen.
Das stimmt, aber dafür ist einfach die Zeitspanne, in der wir hier auf der Erde sind, noch zu kurz. Also wenn dieses Interview in einer halben Million Jahre noch einmal geführt wird, kann man vielleicht darüber was anderes sagen, aber das dauert sehr, sehr viele Generationen, bis sich wirklich im Genom etwas ändert. Und von daher ist die Phase für die Anpassung des Menschen einfach noch zu kurz.
Okay, gut. Da ich ja so ein bisschen buddhistischen Glaubens bin, könnte es ja sein, dass wir beide nochmal wiederkommen. Dann können wir das in einer halben Million Jahre nochmal besprechen.
Gerne.
Naja, Spaß beiseite. Denn es ist ja schon ein ernsthaftes Thema, weil viele so ein Problem haben. Ne? Und Diabetes ist eben, insbesondere Typ 2, ist ja eine Volkskrankheit, die doch immer weiter voranschreitet oder immer mehr Menschen betrifft. Ne? Und Sie sagen also schon, dass die Kohlenhydrate natürlich diese Verfügbarkeit, viele Kohlenhydrate. Aber sehen Sie das auch so, dass es eher die industriell gefertigten oder bearbeiteten Kohlenhydrate sind und dass eine normale Kartoffel zum Beispiel kein Problem ist? Oder wie würden Sie so diese Kohlenhydratdiskussion, ne, gibt es ja Low Carb, No Carb, viel Carb oder was auch immer?
Genau,
das finde ich ist ja ein Thema, was ganz viele Hörer interessiert.
Also unser Fokus liegt tatsächlich gar nicht so sehr auf den Kohlenhydraten, sondern auf der Wirkung, die im Körper haben. Weil jedes Mal, wenn ich Kohlenhydrate zu mir nehme, werden die, wie schon dargestellt, verdaut und als Glucose in den Blutkreislauf aufgenommen und bewirken dort eine Ausschüttung vom Insulin. Und Insulin ist nicht nur ein Thema für Diabetes, sondern für jeden. Also auf jede Kohlenhydrataufnahme erfolgt eine Insulinausschüttung, weil das Insulin die Aufgabe hat, den Zucker in die Zellen einzuschleusen, damit dort der Stoffwechsel passieren kann. Das ist quasi der Türöffner.
Genau.
Aber Insulin hat noch eine zweite Wirkung, nämlich es stoppt die Fettverbrennung, weil es ja ein Signal ist, es ist Zucker verfügbar, um kurzfristig Energie herzustellen, also muss man an die langfristigen Reserven nicht rangehen. Insulin stoppt also die Fettverbrennung, stoppt die Möglichkeit abzunehmen. Und das ist das eigentliche Problem. Und Insulin wird ausgeschüttet durch die Kohlenhydrate, aber auch durch ganz viele andere Sachen, die in unserem heutigen Leben sehr verbreitet sind, durch Stress, durch wenig Schlaf, durch die hochverarbeiteten Lebensmittel. Und unser Ansatz ist eigentlich eine Low-Insulin-Methode.
Ah, okay, ja, das ist ja interessant, weil als Medizinjournalistin, ich kenne natürlich schon die Zusammenhänge, aber dass das Insulin tatsächlich sozusagen, also das heißt, selbst wenn man jetzt keine Überempfindlichkeit hat oder keine Empfindlichkeit so im Insulin oder im Stoffwechsel sozusagen, Zuckerstoffwechsel, ist es schon so, dass auch bei Menschen mit einem gesunden Stoffwechsel, wenn man häufig Kohlenhydrate zu sich nimmt, eben das Insulin dazu führt, dass die Fettverbrennung nicht mehr so optimal läuft.
Genau, das ist eine der ganz grundlegenden Aufgaben des Insulins, die Fettverbrennung zu stoppen. Weil der Körper musste ja früher seine hart erarbeiteten Fettreserven schonen. Es führt einfach dazu, wenn man ständig oder häufig Kohlenhydrate über den Tag hinweg zu sich nimmt, dass die Insulinspiegel dauerhaft erhöht sind. Dann spricht man von Hyperinsulinämie.
Mhm.
Und in diesem Stadium ist es eben sehr schwierig, Gewicht zu reduzieren, weil die Fettverbrennung blockiert wird.
Also ist das eher das Problem bei eben Menschen mit sozusagen nicht gestörtem Stoffwechsel durch Diabetes, aber dennoch Übergewicht, dass sie sozusagen an diese Insulingeschichte ran müssen und deswegen ist das auch ihr Anliegen, ne? Wo sie sagen, da setzt ihre Therapie an sozusagen.
Genau, da setzt unsere Therapie an und da gibt's auch ganz interessante wissenschaftliche Arbeiten dazu. Man hat schlanken, normalgewichtigen Personen eine Mahlzeit oder ein Getränk gegeben mit einer definierten Kohlenhydratmenge und hat gemessen, wie die Insulinspiegel ansteigen. Das Gleiche hat man dann mit übergewichtigen beziehungsweise fettleibigen Personen gemacht. Und da hat man gesehen, dass die schon mit höheren Insulinspiegeln starten, auf den gleichen Glukosereiz mit einem höheren Insulinausschlag, also einer höheren Ausschüttung reagieren und die Insulinspiegel bleiben länger erhöht. Das heißt, Das gleiche Süßgetränk hat bei einer übergewichtigen Person eine viel längere und durchschlagendere Wirkung als bei einer normalgewichtigen Person. Und deswegen fällt es, wenn man einmal zu viel Kilos angehäuft hat, auch noch viel schwerer, davon wieder loszukommen.
Jetzt ist es ja schwerer, als man denkt. Ja, es heißt immer so schön, ja, mehr bewegen, gesündere Dinge essen. Aber das sagt sich ja so, nur so leicht. Umzusetzen ist es nicht so einfach. Wie ist Ihr Ansatz? Was raten Sie den Menschen?
Also unser Konzept ist das Slow-Insulin-Konzept. Das heißt, alles vermeiden, was den Insulinspiegel steigen lässt oder lange erhöht lässt. Das erste ist, die Kohlenhydratzufuhr beschränken oder reduzieren. Und das zweite ist, die Pausen zwischen den Mahlzeiten lang genug lassen, dass ein angestiegener Insulinspiegel auch wieder sich beruhigen kann, sodass die Fettverbrennung starten kann.
Lange Pausen in Bezug auf Kohlenhydrate oder auf Essen generell?
Ja, auf die Kohlenhydrate. Die anderen Produkte, Proteine oder Fette, die sind nicht insulinausschüttend.
Genau,
also die sind nicht insulinwirksam.
Ist das ja schon mal ganz schön, dass man jetzt nicht lange Pausen generell vom Essen, das hat der Mensch ja nicht so gerne, um glücklich zu sein, sondern Kohlenhydrate. Und Sie meinen jetzt generell, welche Kohlenhydrate? Alle oder eher nur so die schnellen Kohlenhydrate, wie man so schön sagt?
Ja, also vorrangig die schnellen Kohlenhydrate, aber man muss sich auch klar machen, auch die längerkettigen Kohlenhydrate, die werden im Körper verdaut und landen dann als Glukosemolekül im Blut.
Also natürlich beispielsweise Vollkornbrot oder würden Sie noch dazu sagen?
Da muss man genau aufpassen. Also natürlich ist ein Vollkornbrot, was auch die gemahlenen Bestandteile des Korns der Hülle hat, besser als ein Weißbrot, was nur aus gemahlener Stärke besteht. Aber letztendlich, es ist dann trotzdem gemahlenes Mehl und der Körper kann auf die Stärke schnell zugreifen und diese verwerten. Besser ist es, ein Brot mit ganzen Körnern, wo also die Hülle noch um das Korn drumherum ist, dann muss der Körper das nämlich selber verdauen und aufschließen und oft ist das Brot dann durch den Verdauungskanal schon hindurch, bevor sämtliche Stärke da drin verwertet ist.
Okay, das heißt, die Vollkornbrote aus dem vollen Korn quasi mit der Hülle, wie erkennt ein normaler Käufer jetzt dieses Brot?
Wenn man es anschaut, sieht man die ganzen Körner da drin. Und es gibt Brote, die bestehen wirklich nur aus Körnern, die nebeneinander in dieser Scheibe sind. Wenn man dieses typische Brot sieht, ohne ein Korn drin, dann weiß man, das ist schnell im Blut.
Okay, je mehr richtige Körner zu sehen sind. Das ist doch ein handlicher, ein gut umzusetzender Tipp. Vielen Dank dafür, das ist toll. Denn bei mir ist es ja so, dass ich auch ein bisschen ein Stoffwechselproblem habe. Das passt also ganz gut, dass ich es nicht nur moderiere, sondern quasi auch eine Art Patient sein könnte. Und ich habe Gestationsdiabetes, also Schwangerschaftsdiabetes gehabt. Meine Eltern haben beide Typ 2 Diabetes. Ich bin so der glaube ich, der klassische Patient, wo natürlich die genetische Prädisposition, also dass man einfach vorbelastet ist, da ist. Und man dann umso mehr noch aufpassen muss. Ne? Und ich habe jetzt zum ersten Mal tatsächlich auch mal einen Zuckerwert gehabt, ohne schwanger zu sein, der eben erhöht war, sodass es eigentlich jetzt die Aufgabe ist, erstmal mit der Ernährung anzufangen.
Genau. Also unser Ansatz ist ja auch weniger ein kosmetischer, sodass jetzt die Leute abnehmen sollen durch unsere Programme, sondern wir schauen schon auf die medizinischen Themen und sowas, ein beginnender Diabetes oder ein Prädiabetes, das wäre eine Möglichkeit, wo man mit der Low-Insulin-Methode einsteigen könnte, um diese erhöhten Blutzuckerwerte wieder zurückzuführen auf ein normales Niveau.
Okay, das heißt, wenn wir jetzt sagen, längere Pausen von den Kohlenhydraten und wenn, dann eher die längerkettigen. Was gibt's noch? Wie sehen Sie zum Beispiel Shakes? Das ist ja eigentlich eine ganz gute Methode, finde ich, wenn man auch gerade, so wie ich jetzt, viel unterwegs ist. Aber auch generell ist das ja auch ein großer Trend, ne? Wie beurteilen Sie diese Shakes?
Genau, also neben der kohlenhydratreduzierten oder freien Ernährung ist natürlich eine sehr geeignete Methode, einen Shake zu sich zu nehmen. Da muss man aber genauso dann drauf achten, was für ein Shake das ist. Es werden ja mittlerweile ganz viele verschiedene angeboten. Und man muss sich dann ganz genau die Zusammensetzung anschauen. Auch der Shake sollte proteinreich und eher kohlenhydratarm sein. Und da kommt es eigentlich auf den glykämischen Index an. Das ist wieder ein neues Thema. Also niedrig glykämisch und proteinreich, das wäre unser Ansatz.
Und wie erkenne ich das denn dann, wenn ich das jetzt erwerben möchte? Also klar, dass da drauf steht Proteinshake, aber es ist ja auch manchmal so, dass sowas angeboten wird, ohne dass da wirklich das drin ist, was draufsteht. Ne? Das ist manchmal etwas irreführend, finde ich.
Ja, also in Deutschland ist es eigentlich schon so geregelt, dass alle Inhaltsstoffe auf der Verpackung gekennzeichnet werden müssen. Und wenn man die Verpackung umdreht, steht da ganz klar, wie viel Fett drin ist, wie viel Protein drin ist und wie viel Kohlenhydrate und von den Kohlenhydraten, welcher Anteil davon Zucker ist. Und der Kohlenhydrat- und der Zuckeranteil, die sollten möglichst niedrig sein und der Proteinanteil eher höher.
Also wenn Protein höher als Kohlenhydrat ist schon mal gut. Das heißt, genau, wenn Protein drüber steht, so ist es ja häufig, ne? Dass das, was am, wovon am meisten drin ist, das steht immer ganz oben. Das heißt, dann würde Protein stehen. Was würden Sie sagen, wie viel maximal sollte Kohlenhydrate und oder kann man das so nicht sagen?
Also nicht mehr als 30%, aber das ist so.
Okay, gut, ist ein Richtwert, ne? Also das kann man. Genau, das ist doch gut. Und was bewirken die? Was ist der Vorteil von diesen Shakes dann?
Wenn der so angelegt ist, proteinreich, niedrig glykämisch, dann bewirkt der, dass man den zu sich nimmt, satt ist und keine oder nur eine ganz geringe Insulinausschüttung hat. Das haben wir in unseren Studien getestet und sehen das wirklich, dass die relativ insulinneutral sind. Und dadurch kann die Fettverbrennung weiterlaufen und trotzdem verspürt man keinen Hunger, weil man ja was Gesundes, Sinnvolles mit einer guten Zusammensetzung zu sich genommen hat.
Okay, das war eigentlich ganz schön zusammengefasst, weil ich glaube, das Hauptproblem ist ja immer, dass die Menschen Angst haben, auch evolutionsbedingt natürlich immer noch, dass sie hungern müssen, ne? Wenn sie jetzt irgendwie anfangen, auf ihren Stoffwechsel zu achten. Egal, ob es jetzt für die Gewichtsreduktion ist oder um Krankheiten zu vermeiden, was ja auch zusammenhängt häufig. Das ist eben so, ne? Das ist das Hauptproblem, dass man immer Angst hat, oh, dann muss ich jetzt wieder Hunger haben, wenn ich jetzt nur so ein Getränk zu mir nehme. Aber den Shakes, die machen schon satt, finde ich, ne?
Ja, also Hunger oder das Bedürfnis zu essen, das gehört ja zu den Grundprinzipien, also zu den Grundbedürfnissen. Das wollen wir den Leuten natürlich auch nicht absprechen. Aber wenn der Körper sich umgestellt hat, also wenn man diese Phase Kohlenhydratentzugs hinter sich hat, dann verspürt man auch nicht mehr so viel Hunger. Das dauert so 2-3 Tage. Wenn man so eine Lebensstiländerung mit kohlenhydratreduzierter Ernährung oder mit Shakes beginnt und nach 2-3 Tagen hat man diese Zuckerhype-Phase überwunden und verspürt dann auch definitiv weniger Hunger. Das haben wir in unseren Studien abgefragt bei den Teilnehmern und die fühlten sich dann weniger hungrig als vorher, obwohl sie vorher viel mehr gegessen haben.
Ja, und ich kann das auch wirklich aus eigener Erfahrung sagen, dass ich habe das manchmal gemacht, einfach auf Zucker zu verzichten, im Grunde jetzt nicht auf Kohlenhydrate generell, aber einfach keine Süßigkeit mehr zu essen. Und so, ich weiß nicht, ob es jetzt 3 Tage waren, aber zumindest nach einer Woche hatte ich dann auch wirklich nicht mehr diesen Jeeper oder wie man da sagt dazu darauf. Ne? Also ich konnte wirklich an Gummibärchen vorbeigehen und es war mir egal. Aber wenn man sie regelmäßig isst, dann ist das irgendwie sehr präsent und eben auch wahrscheinlich durch Insulinausschüttung und Blutzucker rauf und runter ist es dann eben doch ein Problem, ne? Wie erklärt also man das?
Das ist auch wieder dem Insulin geschuldet. Also wenn Insulin da ist, wird ja der Zucker aus dem Blut in die Zellen aufgenommen und sinkt dann der Blutzuckerspiegel. Ist das Signal für den Körper, hallo, ich habe Hunger, bitte führe mir Nahrung zu.
Ja.
Und dann gibt es so eine Spirale, es werden wieder Kohlenhydrate aufgenommen, es wird wieder Insulin ausgeschüttet, die Fettverbrennung
gestoppt. Weil man den Heißhunger hat, ne?
Genau. Und so weiter, genau.
Okay, das heißt, das ist ja dann auch das Thema, dass wir durch diesen Stoffwechsel mit Blutzucker, Insulin, dass wir dadurch auch den Hunger und den Heißhunger in den Griff bekommen, ne? Das ist dann sozusagen auch das Wichtigste, was dadurch auch erreicht werden kann. Wie würden denn zum Beispiel diese 3 Tage, wenn Sie sagen, danach ist das eigentlich vorbei, also wie würde man denn in so eine Lebensstil-Stoffwechsel-Umstellung reingehen? Was empfehlen Sie dann?
Also wenn man sich da gut informiert und gut gerüstet fühlt, kann man natürlich versuchen, kohlenhydratreduziert einzukaufen und zu essen. Und wenn man sagt, das ist mir alles viel zu kompliziert, auf jedes Produkt im Supermarkt auf die Rückseite zu schauen, wie viel Kohlenhydrate tatsächlich da reingemogelt sind, dann sind die Shakes eine tolle Alternative, weil man da gar nicht viel drüber nachdenken muss. In unseren Studien starten wir mit 3 Shakes pro Tag, Frühstück, Mittag, Abendessen und keine Zwischenmahlzeiten dazwischen. Und das haben wir eigentlich gesehen, dass das einen sehr großen Erfolg bringt. Und wenn man so intensiv einsteigt, hält es auch langfristig besser an, als wenn man sagt, man ersetzt nur 1 bis 2 Mahlzeiten am Tag und isst doch noch etwas anderes dazu.
Okay, das heißt, wie oft dann den Shake pro Tag?
3-mal.
3-mal. Ach, das wirklich so ganz komplett. Okay.
Ja, also alle Hauptmahlzeiten durch einen Shake ersetzen und auf die Zwischenmahlzeiten verzichten. Okay. Und in unserem Programm wird es so für eine Woche durchgeführt. Und nach einer Woche wird dann ein kohlenhydratarmes Mittagessen eingeführt statt Shake. Und nach etwa 5 Wochen auch noch ein kohlenhydratreduziertes Frühstück, sodass man etwa 12 Wochen lang dann abends noch den Shake nimmt.
Okay, aber dann hätte man wirklich für diese Zeit eigentlich eher Shakes als normale Nahrung. Und das funktioniert aber ganz gut, sagen Sie.
Ja, man beginnt mit der intensiven Shake-Phase und nimmt dann wieder normale Mahlzeiten stückweise hinzu.
Okay, sodass man quasi dann wieder umgestellt wird. Das ist dann, im Grunde könnte man sagen, wie so ein Reset, ne? Dass man erst so eine Art Kur, das ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil man dann auch Erfolgserlebnisse sieht, ne?
Ja, also in den Studien ist es so, dass in dieser intensiven Shake-Phase, also wo 3 Mahlzeiten für eine Woche durch Shakes ersetzt werden, die Teilnehmer im Schnitt 4 bis 5 Kilo in dieser ersten Woche abnehmen können.
Ja, das ist natürlich, klingt natürlich verlockend und trotzdem hat man alle Nährstoffe, ne? Das ist ja auch nochmal wichtig zu sagen, dass man da jetzt nicht ins Defizit kommt.
Genau, also das ist bei den meisten Shakes dadurch gesichert.
Und wie sieht es jetzt mit Bewegung aus? Wie bauen Sie das mit ein?
Also in unserem Low-Insulin-Programm, das besteht natürlich nicht nur aus der Ernährungsintervention, auch Bewegung ist da eine Komponente, aber auch telemedizinische Begleitung. Also die Teilnehmer bekommen eine Waage und einen Schrittzähler, wo wir dann die Aktivität pro Tag sehen. Telecoaching ist eine weitere Säule. Das heißt, wir sprechen mit den Teilnehmern über ihre Bewegungsziele. Wie können sie mehr Bewegung in den Alltag einbauen? Da ist jetzt nicht nur Treppe steigen statt Lift, sondern auch vielleicht eine bewegte Mittagspause, statt lange in der Kantine zu sitzen, noch ein Spaziergang, bevor es wieder auf den Bürostuhl geht oder auch abends noch, wenn man sein Schrittziel noch nicht erreicht hat, statt sich gemütlich auf die Couch zu setzen, wo dann die Chips im Schrank doch vielleicht rufen, dann lieber noch einen Abendspaziergang. Das ist also sehr günstig für die Blutzuckerspiegel am nächsten Morgen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Und haben Sie denn so eine Quote, wie viele dann auch quasi das alles halten können, dass sie dann durch diese Lebensstilumstellung ein gesünderes Leben mit eben auch weniger Gewicht und weniger Folgeerkrankung haben?
Das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, was auch in vielen Studien untersucht wurde. Dazu haben wir natürlich auch eine wissenschaftliche Analyse gemacht und wir haben gesehen, wer bei uns das Programm mitmacht, etwa 1/3 der Teilnehmer schafft es im ersten Schritt, diese Lebensstiländerung so zu verinnerlichen, dass sie das auch dauerhaft, und die Nachverfolgung war etwa 3 Jahre, aufrechterhalten können. Und ein weiteres Drittel, die haben dann nach einem Jahr nochmal eine Auffrischung gebraucht. Das heißt, die haben einfach das Programm nochmal von vorne begonnen, nochmal Kohlenhydrate reduziert, nochmal die Mahlzeiten durch Shakes ersetzt, nochmal die Begleitung am Telefon mitgemacht. Und dann gibt's aber auch Teilnehmer, denen fällt das alles sehr schwer, beziehungsweise in dieser Lebensphase ist es dann schwierig, das umzusetzen und die fallen dann doch auch wieder in alte Gewohnheiten zurück.
Klar, das ist ja auch nicht so einfach. Der Alltag fordert einen ja auch mehr als heraus, muss man sagen. Und dann finde ich, ist es ja auch so ein Thema, dass wenn man jetzt mal rausgeht, da sieht man eben nicht überall Imbisse, die gesunde Shakes verkaufen oder Gemüse, sondern das, was wir am öftesten sehen, sind eben die Fastfood-Läden und sowas, ne? Also leider Gottes wird man ja auch da sehr verführt und es ist erlaubt, ne? Es wird gesagt, bitte nicht rauchen, aber das gesunde Essen kommt dann doch wieder ein bisschen zu kurz.
Ja, das ist tatsächlich schwierig, wenn man durch die Fußgängerzone geht und möchte eine Zwischenmahlzeit dort kaufen, dann ist die fast immer kohlenhydratreich. Mhm. Da sind auch die Shakes für so unterwegs eine gute Alternative. Da kann man das Pulver nämlich mitnehmen und Wasser kriegt man an jedem Bahnhofskiosk. Und dann ist es eigentlich eine sinnvolle To-Go-Mahlzeit.
Ja.
Auf der anderen Seite ist aber auch in unserem Leben vieles anders wie früher und es gibt viel mehr hochverarbeitete Lebensmittel, die per se auch eine höhere Insulinausschüttung bewirken. Und dann kommt heutzutage auch noch dazu, dass es doch relativ stressreich bei vielen Personen ist und dieser Stress bewirkt auch, dass der Insulinstoffwechsel verändert ist.
Mhm. Klar, aber das ist ja das Problem. Deswegen müssen wir das ja auch angreifen und deswegen haben wir ja auch gedacht, wir reden jetzt im Januar mal drüber, sodass wir vieles für dieses Jahr besser machen können. Ich glaube, es ist immer schwierig zu sagen, so und jetzt ändere ich alles auf einmal und jetzt fange ich ein neues Leben an. Nichts ist mehr, wie es mal war. Bei mir fing es immer schon damit an, dass ich Turnschuhe gekauft habe. Jetzt mache ich wieder mehr Sport. Früher, als ich mich noch nicht so sehr damit beschäftigt habe, mittlerweile gehört es für mich auch dazu tatsächlich. Aber es ist eben nicht damit getan, die Schuhe zu kaufen, sondern man muss es dann auch durchziehen, ne? Und die Fitnessstudios, die sind im Januar voll. Jeder meldet sich an und spätestens nach 3 Monaten geht da keiner mehr hin. Also vielleicht abschließend nochmal ein Tipp, wie man einfach das Ganze langsam angehen kann, um einfach zu sagen, ich möchte jetzt meinen Stoffwechsel mal ein Restart geben.
Ja, also man sollte sich auf jeden Fall realistische Ziele setzen. Wenn ich mir jetzt die High-End-Sportschuhe kaufe und mir vornehme, ich laufe in 3 Monaten einen Marathon und vorher war ich noch nie joggen, das wird natürlich nicht klappen. Genauso ist es mit der Ernährungsumstellung. Also für immer auf alles zu verzichten, was schmeckt, das ist gar nicht das Ziel und auch nicht gewünscht. Wenn man die Mahlzeiten sinnvoll wählt, mit Pausen dazwischen, dass die Fettverbrennung starten kann, dann verliert man, obwohl man sich satt fühlt über den Tag hinweg, trotzdem Pfunde. Und wenn man dann noch das Ganze mit ein bisschen mehr Bewegung kombiniert, kann man eigentlich sehr viel erreichen.
Das war doch ein schönes Schlusswort für unseren Stoffwechsel. Frau Dr. Kemp, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch und für die wertvolle Information. Ich werde jetzt auch natürlich mich daran machen, vielleicht komme ich auch nochmal auf Ihr Programm zurück, dann können Sie mich vielleicht ein bisschen darin unterstützen. Und ansonsten wünsche ich allen einen ganz, ganz guten Start ins Jahr. Wie gesagt, das war die erste Folge des neuen Jahres. Wir werden noch viele, viele tolle Podcasts und Experten-Talks führen oder aufnehmen. Und ich freue mich jetzt schon auf den nächsten und wünsche einen ganz tollen Januar.
Vielen Dank, ich schließe mich an. Alles Gute.